Ja, wir haben einen vertrauenswürdigen Gott. Er ist so gut, er ist unheimlich freigebig, ein echter Gentleman, könnten wir sagen, und er ist absolut treu. Wir können ihm vertrauen mit allem in unserem Leben, sogar mit unserer Schuld, und das ist wunderbar. Wir Menschen sind nicht immer so wie er, gell? Wir Menschen sind zum Beispiel Weltmeister im Ausreden finden, warum nicht wir schuld sind, oder? Ich habe so ein paar gelesen, Ausreden für zu spät in die Schule zu kommen. Die eine hat mir besonders gut gefallen. Ich habe von einem Fußballspiel geträumt und als ich aufstehen musste, gab es eine Verlängerung. Oder im Aufzug stand nur für 4 Personen zugelassen, aber ich war allein. Und dann habe ich gelesen, so einen Auszug aus echten Briefen von Autofahrern in ihre Versicherung. Da schreibt einer, ich überfuhr einen Mann, er gab seine Schuld zu, da ihm dies schon einmal passiert war. Ich meine, wer sonst ist schuld? Ich meine, er natürlich, wie kann mir der vors Auto laufen? Ein Fußgänger kam plötzlich vom Bürgersteig und verschwand dann wortlos unter meinem Wagen. Einer meiner lieben Söhne hat mal gesagt, ich glaube, da war er so 3 Jahre alt, hat er gesagt, das war nicht ich, das war meine Hand. So sind wir. Und wir studieren gerade so einen Abschnitt in der Bibel, den man wahrscheinlich nicht allzu oft studiert. Wir studieren ja Vers für Vers durch die Bibel, durchs zweite Buch Mose gerade, und wir lesen durch die Bibel, versuchen das, was da steht, auf unser Leben anzuwenden, und manchmal haben wir ein bisschen schwierige Abschnitte, und das ist gerade so ein Abschnitt, über den man wahrscheinlich nicht jedes Wochenende eine Predigt hört. Wir studieren gerade das Strafrecht und das Zivilrecht von Israel, und ich möchte uns da nochmal dran erinnern, dass wir als Nachfolger Jesu nicht unter dem Gesetz sind. Das Gesetz ist für Gesetzlose, nicht für die, die nach dem Geist Gottes leben. Seht ihr, wenn wir einfach in Beziehung mit Jesus leben und ihn lieb haben und uns vom Geist leiten lassen, dann werden wir ganz automatisch gut und heil und richtig leben. Dann brauchen wir keine zusätzlichen Vorschriften. Da ist Freiheit in Christus, dem zu folgen, was unser Herz will, weil wir ihn lieb haben. Söhne Gottes werden durch den Geist Gottes geleitet, oder die Kinder Gottes, schließen natürlich auch die Töchter ein. Aber wir studieren das Zivilrecht, auch das Strafrecht der Nation Israel, und wir haben letztes Mal gesagt, es war ganz anders als bei uns, es gab keine Polizei damals, es gab keine Gefängnisse. Es gab keinen ausgeprägten Staat wie bei uns heute. Und auch Strafe und Sühne wurde sehr persönlich behandelt. Also ein Verbrechen war nicht vor allem gegen einen Staat, sondern erstens gegen Gott und dann zweitens gegen konkrete Mitmenschen. Und deswegen war Sühnung und Wiedergutmachung auch sehr persönlich geregelt, zwischenmenschlich geregelt. Also man hat nicht an irgendeinen Staat Strafe bezahlt oder im Gefängnis gesessen, sondern man hat die Strafe an das Opfer bezahlt. Es wurde Wiedergutmachung gefordert. Und das ist richtig, das ist gerecht. Alles, was wir hier lesen, ist von der Gerechtigkeit in Person gegeben, von Gott. Er ist der Maßstab für das, was richtig ist. Also das, was wir hier lesen, das ist Gerechtigkeit. Und Wiedergutmachung ist richtig. Das ist angebracht. Nicht so, wie wir es manchmal mit unseren Kindern erleben. Also ich erlebe das öfter, dass die Kinder zu mir kommen und sagen, oh Papa, hier dein Ding, hab kaputt gemacht. Muss halt ein neues kaufen. Hier ist es. Selbst wenn wir uns entschuldigen, damit ist es noch nicht getan. Ich glaube, wir müssen unseren Kindern das lehren. Das haben sie nicht automatisch. Wir müssen ihnen Verantwortlichkeit lehren für ihr Handeln und das beinhaltet auch Wiedergutmachung, wenn wir was kaputt machen oder wenn wir missbauen. Und ich habe meinem Sohn auch schon mal sein Sparschwein geschlachtet und gesagt, okay, das nehme ich jetzt, um den Schaden zu bezahlen. Da hat er mutwillig was kaputt gemacht. Sagt, okay. Große Augen gemacht, aber die Kids müssen das lernen auch. Wir sind verantwortlich für unser Handeln. Also Wiedergutmachung. Davon werden wir viel lesen in unserem heutigen Abschnitt. Lasst uns im Kapitel 21, 2. Mose, ab Vers 18 lesen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wenn Männer miteinander streiten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke schlägt, das war schon ein ziemlich ernster Streit, wenn die mit Steinen und Hacken aufeinander losgegangen sind, sodass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, falls er aufsteht und draußen an seinem Stab umhergeht, soll der Schläger straffrei bleiben. Nur muss er ihn für die Zeit seines Daheimsitzens entschädigen und für seine völlige Heilung sorgen. Also Verantwortung übernehmen für seine Handlung. Musste für die Arztkosten, den Kuraufenthalt, Lohn, Entgang und so weiter aufkommen, bis der andere wieder völlig gesund ist und sich und seine Familie wieder selbst versorgen kann. Vers 20, wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, sodass er unter der Hand stirbt, muss er gerächt werden. Also haben wir letztes Mal studiert, Todesstrafe stand auf Mord. Nur falls er einen Tag oder zwei Tage am Leben bleibt, soll er nicht gerächt werden, denn er ist sein Geld. Also offensichtlich war körperliche Züchtigung für Sklaven erlaubt, aber sie sollten es nicht übertreiben. Wenn er jemand seinen Sklaven auf der Stelle totgeschlagen hat, dann wurde angenommen, dass er es absichtlich getan hat. Und wie gesagt, auf Mord stand die Todesstrafe. Der Kontext ist ja das, was wir letztes Mal durchgenommen haben. Ein Sklave wurde auch als Person angesehen damals. Der hatte grundlegende Rechte, anders als in anderen Kulturen, wo die Sklaven einfach nur Dinge waren und ein Herr mit seinem Sklaven machen konnte, was er wollte. Wenn er ihn gezüchtigt hatte und er hat noch ein oder zwei Tage lang gelebt, dann wurde davon ausgegangen, dass es nicht seine Absicht war, ihn totzuschlagen, ihn umzubringen. Und der Sklave war seine Investition. Seine Arbeitskraft war Geld wert und um diese Investition sozusagen ist der Totschläger umgefallen. Das war sein eigener Schaden. Vers 22, wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt. Und das soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Aber es war für keine Absicht, es war kein Mord, aber eine Frau verliert ihr Kind oder vielleicht wird es auch nur zu früh geboren, dann musste der, der dran schuld ist, diese Familie finanziell entschädigen für diesen Verlust. Und wie gesagt, die Strafe wurde nicht an den Staat bezahlt, sondern direkt an das Opfer. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme und Strieme. Das heißt, du sollst den Geschädigten angemessen entschädigen. Und das ist sprichwörtlich zu verstehen hier. Diese Verse werden oft falsch verstanden und die Leute sagen, oh, das ist brutal, das ist ja barbarisch, wie das Scharia-Gesetz vor ein paar Jahren ist durch die Zeitungen gegangen. Diese Situation im Iran, wo irgendein verschmähter Liebhaber, Verehrer einer Frau Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet hat und ihr die Augen zerstört hat und das Gesicht zerstört hat, und das Scharia-Gericht hat dazu gesprochen, dass sie deswegen jetzt ihrem Peiniger beide Augen verätzen darf und sich rächen darf, Auge um Auge. Es ist hier nicht so gemeint. Das heißt hier nicht, du musst dem Schuldigen unbedingt das Gleiche antun, was er dir angetan hat. Wir haben es gerade gelesen vorhin, auch finanzielle Entschädigung für eine Verwundung oder für ein ungeborenes Kind gerade. Also es geht hier um eine angemessene Entschädigung, auch um Verhältnismäßigkeit. Strafe und Wiedergutmachung soll der Schwere des Verbrechens entsprechen. Also es ist hier nicht ein Gebot, sich zu rächen, so wie manche das lesen, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es geht hier darum, übermäßige Vergeltung und Rache einzudämmen. Unsere menschliche Natur ist ja, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann schlage ich dir mindestens zwei aus. Oder? So ist es. Und im Rechtskodex zum Beispiel von den Altbabyloniern, Kodex Hammurabi, haben vielleicht manche schon gehört, anderer antiker Rechtskodex, da stand auch für kleine Verbrechen schon die Todesstrafe, zum Beispiel für Einbruch oder für Diebstahl. Aber Gott sagt, das soll nicht so sein. Das Strafausmaß soll dem Verbrechen entsprechen. Und wir können das, denke ich, für uns persönlich, uns für unsere Erziehung als praktische Anwendung mitnehmen. Es gibt nicht für alles die Höchststrafe, 5 Jahre Hausarrest. Für jede Kleinigkeit. Nee, die Konsequenz soll dem Vergehen angemessen sein. Die besten Konsequenzen sind natürlich die, die sich ganz natürlich aus dem Versagen oder der Rebellion oder der Sünde ergeben. Vers 26, wenn jemand in das Auge seines Sklaven oder in das Auge seiner Sklavin schlägt und es zerstört, soll er ihn zur Entschädigung für sein Auge als Freien entlassen. Auch falls er den Zahn seines Sklaven oder den Zahn seiner Sklavin ausschlägt, soll er ihn zur Entschädigung für seinen Zahn als Freien entlassen. Sklaven waren nicht das rechtlose Eigentum ihrer Herren, so wie es im alten Rom zum Beispiel waren, sondern auch Sklaven standen unter dem Schutz des Gesetzes. Die waren nicht vogelfrei, die waren nicht völlig der Willkür ihres Herrn ausgeliefert, und der Herr durfte sie nicht misshandeln. Also wenn er ihm ein Auge oder einen Zahn ausgeschlagen hat, dann durfte der Sklave dafür als Entschädigung frei ausgehen. War ein Schutz für die Sklaven damals. Vers 28, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, sodass sie sterben, dann muss das Rind gesteinigt werden und sein Fleisch darf nicht gegessen werden, aber der Besitzer des Rindes soll straffrei bleiben. Wir haben letzte Woche gelesen, als Gott die Todesstrafe eingesetzt hat in 1. Mose Kapitel 6, da hat er gesagt, er wird das Blut von Menschen, auch von Tieren fordern, von anderen Menschen, aber auch von Tieren. So heilig ist ihm ein Menschenleben. Und so wurde dieses Rind, das einen Menschen umgebracht hat, hingerichtet. Es wurde gesteinigt, es wurde nicht geschlachtet. Und der Besitzer durfte es nicht essen. Denn dieses Rind hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen sozusagen. Und da gab es eine Konsequenz dafür. Ich glaube, das betont einmal mehr den Wert des menschlichen Lebens. Ich meine nicht, dass das Rind jetzt Verbrecher in unserem Sinn ist, das absichtlich hier irgendein Verbrechen begeht. Aber Gott betont hier einfach einmal mehr, wie viel Wert ein Mensch ist. Vers 29, falls jedoch das Rind schon vorher stößig war und sein Besitzer ist gewarnt worden, hat es aber nicht verwahrt, falls es dann einen Mann oder eine Frau tötet, soll das Rind gesteinigt werden und auch sein Besitzer getötet werden, weil dann war er verantwortlich dafür, dann hat er praktisch seinen Mitmenschen durch sein Rind getötet. Er wusste, dass dieses Rind stößig war und andere Leute niedergeschlagen gemetzelt und er hat nichts unternommen. Vers 30, falls ihm aber ein Sühnegeld auferlegt wird, so soll er als Sühnegeld für sein Leben alles geben, was ihm auferlegt wird. Also es war ja kein Mord, er hatte nicht beabsichtigt, seinen Mitmenschen zu töten, also konnte er sich durch eine Geldstrafe, durch eine Entschädigungszahlung frei kaufen. Also wie gesagt, es war eben nicht immer Leben um Leben, sondern eine angemessene Entschädigung. Aber Vers 31, auch falls es einen Sohn oder eine Tochter stößt, soll mit ihm nach dieser Rechtsordnung verfahren werden. Falls das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin stößt, soll sein Besitzer ihrem Herrn 30 Schekel Silber geben, das Rind aber soll gesteinigt werden. Aber der Herr dieses Sklaven, der jetzt einen Einkommensverlust hatte, musste entschädigt werden. Und der Wert eines Sklaven war 30 Silberschekel. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr das schon mal gehört? 30 Silberschekel? Das ist der Preis, um den Judas Jesus verraten hat. Das ist eigentlich total verrückt, oder? Wir sind Jesus unendlich viel wert. Wir sind ihm Gott wert und er ist der wertvollste, der existiert. Gott selbst hat sich für uns gegeben. Jesus hat sein sündenloses, perfektes Leben für uns gegeben. Und die Menschen, Judas und den Hohepriester, war Jesus so viel wert wie ein Sklave. Wer ist Jesus für dich? Wie viel ist Jesus dir wert? Manche behandeln Jesus so wie ihren Sklaven oder ihren Diener, kommandieren ihn herum, tu das, tu das, tu das. Denken, wenn sie nur die richtige Formel verwenden, im Namen Jesu, dann muss Gott tun, was immer sie wollen. Dreht sich alles um mich? Oder wirst du wie Thomas sagen, mein Herr und mein Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir Jesus wert schätzen. Er ist der höchste Wert, der existiert. Und wir wollen ihm Respekt und Hochachtung bringen. Wir wollen ihn auch den Herrn, den Chef in unserem Leben sein lassen. Jesus, ich schätze dich wegen dem, wer du bist und wegen dem, was du für mich getan hast. Und so will ich auch leben. Vers 33, wenn jemand eine Zisterne öffnet oder wenn jemand eine Zisterne gräbt und sie nicht zudeckt und es fällt ein Rind oder ein Esel hinein, dann soll es der Besitzer der Zisterne erstatten. Geld soll er seinem Besitzer zahlen, aber das tote Tier soll ihm gehören. Der hat sich gerade 500 Kilo Steak und Gulasch eingekauft in dem Fall. Wenn jemand das Rind seines Nächsten stößt, also dein Traktor fährt in den Traktor von dem anderen, sodass es stirbt, dann sollen sie das lebende Tier verkaufen und den Erlös teilen und auch das Tote sollen sie teilen. Das ist eine faire Regelung. War es aber bekannt, dass das Rind schon vorher stößig war und sein Besitzer hat es nicht verwahrt, so muss er ein Rind für das andere Rind erstatten. Das Tote aber soll ihm gehören. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er 5 Rinder erstatten für das eine Rind und 4 Schafe für das eine Schaf. Also Diebstahl ist falsch, das war ein strafrechtliches Vergehen. Das heißt, er musste dieses Vieh, was er gestohlen hat, erstatten und dann noch 3 bzw. 4-mal so viel obendrauf legen. Er musste Strafe bezahlen. Falls der Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen wird, sodass er stirbt, so ist es ihm keine Blutschuld, das heißt dem Totschläger. Das war dann das Berufsrisiko des Einbrechers. Falls aber die Sonne über ihm aufgegangen ist, ist es ihm Blutschuld. Das heißt, wenn der bestohlen wurde, am nächsten Tag hingeht und sich rächen will an dem, der ihn bestohlen hat, und sagt, jetzt gehe ich zu ihm und ich schlage ihn tot, dann war es nicht mehr Notwehr oder Selbstverteidigung oder Verteidigung seines Haushalts, seiner Familie, dann war es Mord. Er, das heißt der Dieb, jetzt wieder muss zurückerstatten. Falls er nichts hat, soll er für den Wert des von ihm Gestohlenen verkauft werden. Also es war nett, du gehst für ein paar Monate in den Knast und dann ist es gut und das Opfer sieht wahrscheinlich sein Geld nie wieder. Zumindest wenn der Dieb mittellos ist. Nee, es war anders in Israel. Der Dieb wurde verantwortlich gehalten für das, was er geklaut hat. Und wenn er nichts hatte, dann wurde er als Sklave verkauft und musste es abarbeiten, seine Schuld auf die Art und Weise. Das ist Recht. Falls das Gestohlene lebend in seiner Hand gefunden wird, es sei ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf, seht schon, sind alles Vorschriften für eine Agrargesellschaft, so soll er das Doppelte erstatten. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und seinem Vieh dabei freien Lauf lässt, sodass es auf dem Feld eines anderen weidet, dann soll er vom Besten seines Feldes und vom Besten seines Weinbergs erstatten. Wenn Feuer ausbricht und Dorngestrüpp erreicht, sodass ein Garbenhaufen oder das stehende Getreide oder das Feld verzehrt wird, so muss er zurückerstatten, der den Brand angezündet hat. Also es gab eine Konsequenz für die Nachlässigkeit, für die Rücksichtslosigkeit. Du lebst nicht allein auf diesem Planeten. Es dreht sich nicht alles um dich und dein kleines Reich. Unser Problem ist ja, jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Und Gott sagt, heb deinen Blick mal ein bisschen höher, schau mal über deinen eigenen Acker hinaus, hab auch deinen Nachbarn im Auge und nimm Rücksicht auf andere. Philipper 2, Vers 3. Wir sollen nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Denkt so wie Jesus. Denkst du an andere? Lebst du rücksichtsvoll? Vielleicht bedeutet das heute was anderes als damals. Die meisten von uns haben keine Schafe, die das Fell vom Nachbarn abweiden. Aber vielleicht heißt es für uns, dass wir die Stereoanlage leiser drehen, weil die Nachbarkinder gerade schlafen. Oder wenn dein Hund auf dem Gehsteig kackt, dass du das wieder wegmachst. Ärgere ich mich immer drüber. Oder wenn du eine Delle in das Auto von wem anderen machst, weil du unabsichtlich oder unvorsichtig die Tür aufmachst, dass du in deinen Zettel reinlegst und dass du es wieder gut machst. Dass du Verantwortung übernimmst für das, was du kaputt gemacht hast. Nicht einfach, okay, hat niemand gesehen, war nicht absichtlich. Ich schleiche mich davon oder ich decke es zu. Irgendwie hoffe, keiner kommt drauf. Vers 6. Wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Gegenstände in Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus dieses Mannes gestohlen, falls der Dieb gefunden wird, soll er das Doppelte erstatten. Das haben wir schon gesehen. Falls jedoch der Dieb nicht gefunden wird, so soll der Besitzer des Hauses vor Gott treten. Also wahrscheinlich ins Heiligtum, in den Tempel, zu dem Priester kommen. Heute würde man sagen, er muss eine eidesstattliche Erklärung abgeben, damit man erfährt, ob er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat, ob er es nicht geklaut hat. Bei jedem Fall von einer Veruntreuung an Rind, Esel, Schaf oder Kleidung, bei allem Verlorenen, von dem man sagt, das ist es, also der, der es dem anderen anvertraut hat, sagt, hey, das ist es, hier, das. Diese Kuh, die bei dir ist, die sieht meiner Kuh Elsa verdammt ähnlich. Oh, die hat dasselbe Muttermal wie meine Kuh Elsa. Das ist meine Kuh Elsa. Hey, Das ist es. Oder das ist mein Geldbeutel, den mein Herr Nächster gefunden hat und nicht zurückgegeben hat. Das ist es, dann soll die Sachen der beiden vor Gott kommen. Das heißt wohl, dass es vor die Richter Israels gekommen ist, die Gottes Gesetz angewandt haben. Vielleicht auch vor die Priester oder Mose in schwierigen Fällen, die dann zu Gott gekommen sind und Gott befragt haben, hey, das ist der Vorteil der Theokratie, wäre das nicht toll, wenn wir Gott alle ungelösten Fälle vorlegen könnten persönlich. Wen Gott schuldig erklärt, der soll seinem Nächsten das Doppelte erstatten. Also das Zurückgeben, was ihm geklaut wurde und dann nochmal als Wiedergutmachung fürs Klauen nochmal das Doppelte dazu. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder ein Auto oder ein Rasenmäher oder was immer es ist, in Verwahrung gibt und es stirbt oder bricht sich einen Knochen oder wird weggeführt und niemand sieht es, ist einfach verschwunden, dann soll ein Schwur beim Herrn zwischen ihnen beiden sein, ob er, der aufgepasst hat auf das Zeug, nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat und den beklaut hat. Dann soll sein Besitzer es annehmen, also diesen Schwur, diese Erklärung von dem anderen, und jener braucht nicht zu erstatten, im Zweifel für den Angeklagten. Falls es ihm jedoch wirklich gestohlen worden ist, gab Zeugen, das Garagentor war offen, ist offen gelassen, es gab Einbruchsspuren, falls es wirklich geklaut worden ist, soll er es seinem Besitzer erstatten. Also wir wollen auf das anvertraute Hab und Gut von anderen genauso gut aufpassen wie auf unser eigenes. Wir übernehmen Verantwortung dafür. Falls es aber zerrissen worden ist, das heißt aufgefressen worden ist von irgendeinem wilden Tier, soll er es als Beweis herbeibringen, was ich ein schöner Job hier, diesen Kadaver rumzuschleppen. Er braucht das Zerrissene nicht zu erstatten. Das war höhere Gewalt, das war nicht vorhersehbar für ihn. Wenn jemand von seinem Nächsten ein Stück Vieh leiht und es bricht sich einen Knochen oder stirbt, falls sein Besitzer nicht dabei war, muss er es erstatten. Falls sein Besitzer dabei war, braucht er es nicht zu erstatten. Also dann ist er für sein eigenes Zeug, für sein eigenes Vieh verantwortlich, wenn er dabei ist. Aber prinzipiell das Prinzip für uns ist, dass wir mit geliehenen Sachen genauso gut umgehen wie mit unseren eigenen Sachen. Tun wir das? Oder sagen wir, ah ja, das ist ja nur das Buch von der Bücherei. Da gehe ich nicht so sorgsam um wie mit meinen eigenen, das ich mir gekauft habe. Oder wenn mir der Markus sein Auto borgt, dann lasse ich mal richtig die Sau raus. Falls es gemietet war, geht es auf den Mietpreis. Wie ist es mit Mietwagen? Wie gehen wir mit dem um? Wie mit unserem eigenen? Oder denken wir uns, jetzt gehen wir mal an die Grenze. Ist ja eh egal, ist eh nicht mein Ding. Ist keine gute Einstellung. Vers 15, wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Also wenn sie verlobt war, dann wurde es wie Ehebruch behandelt und darauf stand die Todesstrafe auch. Aber wenn er ein Mädel betört, wenn jemand ein Mädel überredet, mit dir ins Bett zu gehen, dann Glückwunsch, du hast gerade deine Ehefrau ausgewählt. War eine gute Lösung, finde ich. Und du musstest richtig viel Geld, richtig viel Heiratsgeld auf den Tisch legen für dieses Mädel. Heute würde man sagen, du musstest eine Lebensversicherung abschließen dafür, wenn du stirbst und sie nicht mehr versorgen kannst oder du sie verlässt. Dafür war das Heiratsgeld zuständig. Und du musstest sie ihr Leben lang versorgen. Das ist eine tolle Regel. Würde das nicht Dinge ändern in unserer Gesellschaft, wenn das so wäre? Gehst mit dem Mädel ins Bett. Okay, Glückwunsch, du hast sie gerade geheiratet. Ist doch besser vorher überlegt. Aber so ernst habe ich es gar nicht gemeint. So ernst war es mir gar nicht mit dem Mädel. Ich wollte nur Sex haben, ich wollte nur Spaß haben. Ja, Sex ohne Verantwortung gab es damals nicht. Das ist die große Krankheit in unserer Gesellschaft heutzutage, wo Jungs respektlos mit Mädels umgehen und sie wie Huren behandeln, wie Lustobjekte und dann sitzen lassen und zu einer anderen weiterlaufen. Wenn es ganz blöd kommt, vielleicht sogar noch schwanger sitzen lassen oder mit einem Kind allein sitzen lassen. Hey, das war ein Verbrechen in Israel. Und ich würde auch sagen, es ist heute noch ein moralisches Verbrechen, selbst wenn es in unserer Gesellschaft so als, ja, okay, normal angesehen wird. Wie kannst du eine Tochter Gottes so billig behandeln, so respektlos? Wenn du nicht bereit bist, ein Mädel zu heiraten, eine Hingabe zu machen, ein echter Kerl zu sein, der Verantwortung übernimmt, dann lass gefälligst die Finger von ihr, okay? Das ist das Prinzip. Und Gott hat seine Meinung nicht geändert. Warum? Weil er sich nicht ändert. Weil das einfach gerecht und richtig und heil ist, was er uns sagt. Es ist gut, es ist in Wort gegossene Liebe, was wir hier lesen. Gott liebt uns und Gott liebt Frauen. Und auch im Neuen Testament ist es ganz klar gelehrt, dass Sex in die Ehe gehört und sonst nirgendwo hin. Das ist der heile Rahmen, ein Rahmen, wo Hingabe aneinander da ist fürs Leben. Heilsten ist es, wenn beide aufeinander warten und auch ohne Vergleich, ohne belastende alte Erfahrungen in die Ehe gehen können, denn das alles zerstört die Intimität und belastet eine Ehe. Und Gott weiß es. Vers 16, falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben. Hey, dieser Drecksack, dem gebe ich meine Schatzi-Tochter nicht. Soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen, dann muss er trotzdem bezahlen, den Brautpreis für dieses Mädel. Und ihr wisst, ein jungfertes Mädel war damals am Heiratsmarkt schwerer zu vermitteln, ist wahrscheinlich längere Zeit im Vaterhaus geblieben. Und der triebgesteuerte junge Mann war dafür verantwortlich, den Preis zu bezahlen für das, was er getan hat. Ist ja auch heute irgendwie paradox. Ne? Viele Männer wollen gerne Jungfrauen heiraten, aber trotzdem selber nicht auf die Ehe warten. Hä, wie soll das bitte funktionieren? Das geht gar nicht. Wenn wir es auf heute anwenden wollen, wir haben nicht alle immer so gelebt, wie wir hätten leben sollen, oder? Besonders nicht in unserem Leben vor Christus. Und manche, einige, vielleicht sogar viele hatten Beziehungen vor der Ehe, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Und ich würde sagen, wenn du uneheliche Kinder in die Welt gesetzt hast oder Kinder aus einer ersten Ehe hast, dann übernimm die Verantwortung für sie. Du bist der einzige Vater von diesen Kindern, den sie je haben werden. Und auch ein Stück weit für die Mutter sogar, wenn sie nicht verheiratet ist. Ich finde das skandalös. Ich habe gelesen, dass ein Drittel aller Väter, die Alimente zahlen müssten, sich drum drücken. Und ich kenne auch persönlich Mütter, die darunter leiden, dass die Väter nicht mal ihre finanzielle Verantwortung mindestens wahrnehmen, sondern dass sie sie sitzen lassen mit den Kindern und dann, wenn die Geldforderung kommt, den Job kündigen und irgendwie abtauchen, manipulative Spielchen spielen, nur damit sie nicht zahlen müssen. Hey Leute, das soll bei uns nicht so sein. Sei ein Kerl, sei ein echter Mann, übernimm die Verantwortung für die Kinder, die du in die Welt gesetzt hast. Punkt. Dieser ganze Abschnitt hier lehrt uns Respekt und Verantwortlichkeit, und Wiedergutmachung. Bei uns ist es modern, dass wir uns gern vor allem drücken vor Verantwortung, gerne rausreden und Gott sagt, nee, wenn du Mist verbockt hast, übernimm Verantwortung. Besten du verbockst gar keinen Mist. Leb respektvoll mit deinen Mitmenschen, ist das Prinzip hier. Leb respektvoll, leb rücksichtsvoll, verantwortungsvoll. Das heißt aber auch, wenn du einen Fehler machst und etwas kaputt gemacht hast oder jemanden verletzt hast, dass du es bekennst, dass du dich entschuldigst und dass du Wiedergutmachung leistest, wenn es möglich ist. Das ist verantwortungsvolles Leben. Also gibt es irgendwas in deinem Leben, was du noch bereinigen musst, was du noch wiedergutmachen musst, dann mach dir das zur Hausaufgabe diese nächste Woche. Wir nehmen noch den nächsten Absatz mit, auch wenn es wieder ein sehr unschöner ist. Gehört thematisch zum letzten Thema, zum Thema von letzter Woche. Weitere Vergehen, auf die die Todesstrafe stand. Vers 17. Eine Zauberin, das heißt eine Okkultistin, sollst du nicht am Leben lassen. Boah, das klingt ja fast skandalös für unsere modernen Ohren, oder? Ich denke, das liegt aber vor allem auch daran, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft keine geistliche Sicht mehr haben für ihr Leben und dass viele nimmer an eine übernatürliche Welt, an eine geistliche Welt glauben. Menschen glauben nimmer an den Teufel, an Dämonen, dass es es gibt. Menschen glauben nicht an ewiges Gericht, an Himmel, an Hölle. Dass Menschen, die Jesus ablehnen, getrennt sein werden von Gott. Wir nennen das den geistlichen Tod. Wenn wir geistig klar sehen würden, dann ist Okkultismus oder überhaupt jemanden anderen für eine falsche Religion zu gewinnen, eigentlich geistlicher Mord. Und das ist noch viel schwerwiegender als leiblicher Mord, weil es hat ewige Auswirkungen. Und in Israel wurde es so geahndet als geistlicher Mord. Vers 18. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Da schäme ich mich ja fast, dass der heilige Gott überhaupt über sowas reden muss. Wahrscheinlich auch für viele unverständlich heute, in unserer heutigen Zeit, wo 50 Shades of Grey als toller Film gefeiert wird. Sexuelle Unmoral und Perversion, das waren ja oft Begleiterscheinungen von Okkultismus und Götzendienst und deswegen wird es hier wohl erwähnt an dieser Stelle. Vers 19, wer den Göttern opfert, außer dem Herrn allein, soll mit dem Bann belegt werden, sprich hingerichtet werden, denn er ist ein geistlicher Mörder. Götzendienst ist ansteckend, weil es an unser Fleisch appelliert, an unsere sündigen Impulse. Und so etwas in Gottes Volk zuzulassen, Götzendienst zuzulassen, das wäre wie Krebs zuzulassen in einem Leib oder wie eine ansteckende Krankheit im Kindergarten zuzulassen. Gott hat seinem Volk Israel immer wieder gesagt, dass sie sich von dem Heiden absondern sollen. Und der Grund, warum sie die Kanaaniter nicht unter sich am Leben lassen sollten, war genau der. Am Ende vom nächsten Kapitel, im Kapitel 23, Vers 32 und 33 lesen wir, du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und sie würden dir zu einer Falle sein. Also Gott entfernt hier das Krebsgeschwür aus seinem Volk, damit nicht das ganze Volk vor die Hunde geht. Es klingt brutal, wenn ein Chirurg sowas macht, aber am Ende rettet er Leben. Und ich habe letzte Woche gesagt, unterm neuen Bund, im Neuen Testament, hat Gemeindezucht die Todesstrafe ersetzt. Das Volk Gottes ist ja heute keine irdische Nation mehr, kein irdisches Reich mehr. Das Alte Testament illustriert uns geistliche Prinzipien heute. Aber noch immer ist Gottes Ruf für uns Heiligkeit. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist Gottes Ruf für uns. Und es sollte sich in jedem Bereich unseres Lebens auswirken, dass wir eben anders leben als die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sind berufen, abgesondert zu leben von der gottlosen Welt. Nicht in dem Sinn, dass wir uns alle in irgendein Kloster zurückziehen und uns abschotten. Nein, in dem Sinn, dass wir anders leben. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und wir wollen als Gemeinde Jesu, als die Gemeinschaft der Abgesonderten leben. Abgesondert von Sünde, abgesondert für Gott. Absonderung ist immer auch zu etwas, nicht nur von etwas weg, sondern es hat ein Ziel. Von Sünde, von der Welt zu Gott. Wir gehören ihm, wir gehören nicht uns selbst. Wir sind erkauft durch einen Preis. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört, schreibt der Paulus. Ihr seid erkauft mit einem Preis. Und seid dem höchsten Preis, der je bezahlt wurde für irgendetwas. Mit dem kostbaren Leben von Jesus Christus, schreibt uns der Apostel Petrus. Beispiel im 1. Korinther 5 schreibt Paulus über einen Bruder, der in einer sexuellen Beziehung mit seiner Stiefmutter gelebt hat. Und zwar offensichtlich mit der Einstellung, das ist okay, ich kann in Ehebruch leben mit der Frau meines Vaters und trotzdem ein guter Christ sein, nee, das ist okay und meine Beziehung mit Gott ist okay, trotzdem hört man heute auch immer wieder den Spruch. Aber der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, das soll nicht so sein. Übt Gemeindezucht, werft ihn aus der Gemeinschaft der Heiligen hinaus, bis er umkehrt. Wer nicht als Nachfolger Jesu leben will, der soll sich auch nicht so nennen dürfen. Der soll auch nicht Christ spielen dürfen und in die Gemeinde kommen und am Abendmahl teilnehmen und so tun, als wäre alles in Ordnung und alles kein Problem. Paulus schreibt den Korinthern, fegt den Sauerteig aus, sonst durchsäuert er den ganzen Teig. Ich habe euch in den Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen, das heißt die Sex außerhalb der Ehe praktizieren, Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder den Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. In der Welt, in der gottlosen Welt ist es normal, so zu leben. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird oder der sich gern Schwester nennen will, die sich gern Schwester nennen will, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit so einem nicht einmal zu essen. Essen hat damals Einheit ausgedrückt und das Abendmahl wurde damals ja auch oft im Rahmen eines gemeinsamen Essens gefeiert. Paulus schreibt weiter, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ist die Anwendung für uns als Gemeinschaft der Heiligen heute. Tut den Bösen aus euch selbst hinaus. Und bitte, wir reden hier nicht über jemanden, der auf die Nase fällt und dem es leid tut. Hey, jeder von uns sündigt, okay? Wir wollen auch keine Sündenschnüffler sein oder so. So gucken, wir hatten jetzt das wieder angestellt. Darum geht es hier überhaupt nicht. Aber wenn jemand bewusst in Rebellion gegen Gott und sein Wort lebt und sagt, hey, mir ist es egal, was Gott sagt, wenn er konfrontiert wird oder angesprochen wird und das ist schon okay und ist kein Problem zwischen mir und Gott, ist alles in Ordnung, obwohl ich in Sünde lebe, dann ist Gemeindezucht angesagt. Das ist, was Gott uns ja sagt, zum Schutz des Leibes, auch um den Sünder zur Umkehr zu bewegen, denn es ist nicht heil, in Sünde zu leben, es zerstört unser Leben. Und Gott liebt uns, Gott möchte unser Heil. Er ist ein liebevoller Papa, deswegen sagt er uns das, was er uns sagt. Also Gott in seiner Liebe setzt auch für Rebellen gegen ihn und sein Wort im Neuen Testament Konsequenzen. Im Hebräerbrief lernen wir das. Ein liebevoller Vater setzt seinen Kindern Grenzen und Konsequenzen, wenn sie auf Abwägen sind. Ein Papa, der seinen Kindern keine Grenzen setzt, keine Konsequenzen gibt, ist kein liebevoller Papa. Das ist ein gleichgültiger Papa und Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Unser himmlischer Vater ist die Liebe in Person. Er ist nicht gleichgültig. Und er war bereit, sogar im Angesicht unserer Sünde zum Äußersten zu gehen. Er ist der größte Held der Welt, wie es in einem Kinderlied heißt. Ich bin so beeindruckt von ihm. Denn er hat, obwohl er selbst völlig heilig ist und völlig sündenlos ist, die Verantwortung übernommen für seine verlorenen Söhne und seine verlorenen Töchter. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat unsere Schulden an unserer Stelle bezahlt. Mein Papa ist hingegangen und hat meine Strafe auf den Tisch gelegt und an ein Kreuz gehängt, besser gesagt. Hat er getan für dich und für mich, für seine Verbrecherkinder. Er hat die Schulden nicht verniedlicht, hat nicht irgendwie Ausreden gefunden. Nee, er ist umgegangen damit. Sogar mit der Schuld, die nicht er verbockt hat, sondern seine Kinder, wir. Und er hat die Strafe auf sich selbst genommen und hat unsere Schulden wirklich bezahlt und wirklich gesöhnt. Wow, was für ein Papa im Himmel wir haben. Das ist ein echter Kerl, wenn wir so sagen wollen. Und deshalb ist er auch das ultimative Vorbild für jeden Vater, für jeden Mann, für jeden Menschen. Trägst du Schuld mit dir rum? Hast du nicht immer perfekt gelebt? Dann komm zu Jesus damit. Bring's zu ihm. Lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus. Wir haben einen gnädigen Gott. Er hat einen Ausweg geschaffen. Wir leben Gott sei Dank nicht unter dem Gesetz. Da wären wir alle tot. Wir dürfen unter Gnade leben. Wir bekommen das, was wir nicht verdient haben, weil Jesus das für uns getragen hat, was wir verdient haben. Er hat getauscht mit uns. Und deswegen kann Gott der Vater uns behandeln, als hätten wir Jesu Leben gelebt, weil er Jesus behandelt hat, als hätte er unser Leben gelebt. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Was für ein Vater, was für ein Kerl, sage ich mal, mit Respekt, der die Verantwortung für seine sündigen Kinder übernommen hat. Wow, dieses Angebot gilt dir heute, wenn du es noch nicht in Anspruch genommen hast. Biete dir Versöhnung als Geschenk an, wenn du es nur annehmen willst. Zum Abschluss nochmal Philipper 2. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Denkt so wie Jesus. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Seht ein jeder nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Lebt mit Respekt und mit Rücksicht auf eure Mitmenschen. Übernehmt die Verantwortung für das, was ihr verbockt habt. Und soweit es nur irgendwie möglich ist, versucht es wieder gut zu machen. Dann wirst du ein Licht sein für unseren Gott, der uns das vorgelebt hat, was es bedeutet, Heilung, heilig und verantwortungsvoll und sogar aufopfernd zu leben. Und für uns Männer, der uns vorgelebt hat, was es heißt, ein echter Kerl zu sein. Amen. Und Vater, deswegen sind wir so beeindruckt von dir. Und auch wenn diese Verse, die wir hier lesen, nicht die schönsten und andächtigsten und angenehmsten Verse sind, in deinem Wort, so sagen sie uns doch viel über dich aus, wie du bist, wie du tickst. Du bist absolut gerecht. Du bist absolut heilig, aber du bist auch so barmherzig und so aufopfernd und so liebevoll. Und Herr, dass du die Verantwortung für meine Schuld übernommen hast, das beeindruckt mich stark. Und weil wir von dir beeindruckt sind, wollen wir dir nachfolgen und versuchen mit deiner Hilfe auch so zu leben, wie du gelebt hast. Danke, dass wir aus Gnade leben dürfen. Wir wissen, dass wir es nie perfekt schaffen. Danke, dass wir immer wieder aufstehen dürfen, wenn wir fallen und Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Und mit Zuversicht, mit Freude